Sportlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Amtlich voran-Episode. Heute geht es um Employer Branding in erster Linie und zwar in einem Unternehmen in der Schweiz. Finde ich total klasse, dass wir hier endlich auch mal jemanden aus der Schweiz am Start haben. Finde ich super gut. Und zwar handelt es sich heute um Katharina Karacic. Sie ist Employer Branding Managerin bei den IWW. Das sind die Industriellen Werke Basel. Wird sie uns gleich erzählen, was da genau dahinter steckt. Erstmal herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
Hallo Gero und vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ja, ich habe mich ganz besonders gefreut, weil du dich irgendwie gemeldet hattest und gesagt hast, hey, bei Amtlich voran, da könnte ich wohl auch was erzählen. Und das finde ich klasse. Ist verbunden jetzt hier mit dem Aufruf, wer im weitesten Sinne im öffentlichen Dienst arbeitet, diese Serie Amtlich voran sich anhört und selber was zu erzählen hat, möge sich gerne melden. So geschehen in diesem Fall. Und ich freue mich jetzt mit Katharina etwas stärker einzutauchen in Employer Branding bei IWB in der Schweiz. Aber wir starten erstmal mit dir selbst, Katharina. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt da gelandet bist, wo du jetzt arbeitest.
Ja, die Kurzfassung ist die, dass ich per Zufall hier gelandet bin. Die Langfassung ist die, dass ich ursprünglich Linguistik studiert habe mit Vertiefung in mehrsprachiger Kommunikation. Und tatsächlich sind die Sprachen oder besser gesagt Fremdsprachen mein Steckenpferd. Allerdings ist dieses Steckenpferd ein bisschen auf der Strecke stehen geblieben. Verzeiht das Wortspiel aus dem Grund, weil ich nach dem Studium in die Unternehmenskommunikation gekommen bin, was mir aber wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich war jahrelang in der Unternehmenskommunikation und habe da interne und externe Kommunikation gemacht, die unterschiedlichsten Disziplinen, die es gibt. Und dann war es so, dass sie bei IWB vor ein paar Jahren das Thema Employer Branding aufkam. Und da war es so, dass damals wie heute HR im Lead war und HR wollte aber einen Sparring-Partner in der Unternehmenskommunikation und dieser Sparring-Partner wurde ich und so bin ich in Employer Branding reingerutscht und je mehr ich es gemacht habe, umso mehr habe ich es gemocht. So sehr, bis ich dann zum Entschluss kam, dass ich intern wirklich auch wechseln möchte, was mir ermöglicht wurde. Und so habe ich die Unternehmenskommunikation verlassen und bin heute beruflich im HR zu Hause, wo ich eben fürs Thema Employer Branding zuständig bin.
Sehr cooler Weg, habe ich so auch noch nicht so oft gehört, finde ich aber eigentlich total schlüssig und folgerichtig, weil Employer Branding ja am Ende so ein Schnittstellenthema ist. Du hast ja Kommunikation da drin, du hast natürlich Personalthemen da drin, du hast auch Marketingthemen da drin und da ist es sicherlich echt gut, wenn man auch schon mal, gerade wie in deinem Fall im Kommunikationsbereich, schon mal echt umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte. Da kommen wir gleich drauf. Lass uns einmal nochmal über IWB auch sprechen, Industrielle Werke Basel. Klar, wo ihr seid, hört man schon direkt raus, aber was macht ihr genau?
Richtig, das hört man unweigerlich an meinem Akzent. Eben, wir sind in der Schweiz, wie du gesagt hast. Genauer gesagt sind wir in Basel, also ganz nah an der deutschen Grenze. Und wir sind ein Stadtwerk, ein Energieversorger, der die Menschen mit Strom, Wärme, Wasser, Mobilität und Telekom-Lösungen versorgt. Und wir sind um die 1200 Mitarbeitende. Wir sind ein Unternehmen, das es wirklich nur in Basel gibt. Will heißen, wir sind nicht international oder national tätig. Selbstverständlich haben wir Kunden, die in der ganzen Schweiz sind, aber unser Kerngebiet ist tatsächlich Basel und die Region.
Okay, hört sich total interessant an. Also es ist ja erstmal systemkritisch, wie man vor ein paar Jahren schon gesagt hat. Das sind halt Jobs und Arbeitsfelder, die unbedingt benötigt werden. Wie ist das eigentlich, so spontane Frage? KI und eure Themen, ich nehme an, dass KI auch eine große Bedeutung bei euch spielt. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass gerade in der Beratung mit den Menschen schon auch der persönliche Kontakt wichtig ist bei IWB Basel. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, auch wir sind da auf einer Gratwanderung unterwegs, wie vermutlich ganz viele verschiedene Unternehmen auch. Es ist tatsächlich so, wie du es eben gerade skizziert hast. Es ist nicht entweder oder, sondern es muss Raum und Platz haben für beides, um es wirklich auch handfest zu machen für die Hörerinnen und Hörer. Gerade heute haben wir ein Stelleninserat veröffentlicht. Wir suchen einen Data Engineer Energie. Und wenn man sich die Aufgaben durchliest, was diese Person machen muss, dann liest man dort, dass sie beispielsweise mit Machine Learning Daten sammeln soll, die voraussagen, wie der Energieverbrauch der Kundinnen und Kunden ist. So, das ist jetzt beispielsweise ein wunderbares Beispiel, das zeigt, wie KI-Lösungen im engeren oder im weiteren Sinne zum Einsatz kommen könnten. Andererseits haben wir Abteilungen wie meine Abteilung. Ich nehme sie als Beispiel und ich sage immer gern, dass unabhängig davon, ob wir Human Resources, Personalwesen, People and Culture oder wie auch immer heißen, das Wörtchen People oder Human steckt in sämtlichen Titeln drin. Und ich finde, dass wir das nicht nur im Titel haben sollten, sondern eben auch in unserer Arbeitsweise. Und wer, wenn nicht wir, soll weiterhin diesen menschlichen Kontakt pflegen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, weil KI vieles kann, aber nicht alles und in meinen Augen auch nicht alles können sollte.
Dem würde ich wohl beipflichten. Also dieser menschliche Teil. Ich habe heute Morgen mit meiner Frau irgendwie beim Frühstück darüber gesprochen und wir waren uns dann beide einig, dass wir gerade eigentlich in so einer Übergangsphase sind. Klar, KI ist zum Mainstream geworden, alle haben damit in irgendeiner Form zu tun. Selbst meine Eltern im hohen Alter von über 80. Und im Moment ist halt vieles unsicher, wie die Dinge sich entwickeln werden, weil auch diese rasante Entwicklung einfach viele Menschen, mich auch manchmal echt überfordert, weil alles so schnell geht. Ich glaube, dass irgendwann wieder so ein Gleichgewicht sich einstellen wird, wenn die Menschheit gelernt hat, sozusagen mit KI besser umzugehen. Aber erstmal sind wir halt noch in dieser Übergangsphase, die einerseits total spannend und dynamisch ist und andererseits auch manchmal leicht überfordernd werden kann, weil halt so viel gleichzeitig passiert. Aber kommen wir mal auf deinen Job selbst zu sprechen. Employer Branding, deine große Leidenschaft, quasi durch Learning by Doing entstanden, so wie du es eben erzählt hast. Aha. Was reizt dich an dem Feld eigentlich so besonders?
Es ist wirklich die Arbeit mit den Menschen für die Menschen. Natürlich kann man sagen, dass dieser Beschrieb auch auf andere Berufsbilder zutrifft. In der Kommunikation geht es ja letztlich auch darum, dass man irgendwas, was irgendwelche Menschen sagen, für andere Menschen verständlich macht. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass Employer Branding tiefgründiger ist, dass es wirklich darum geht, empathisch zu sein, dass es darum geht, sich ins Gegenüber hineinversetzen zu müssen und sich zu fragen, was braucht ein Kandidat, eine Kandidatin oder was brauchen Mitarbeitende von ihrem Arbeitgeber? Und sie brauchen eben ganz viel mehr als nur Texte, die verständlich sind. Sie brauchen viel mehr als prägnante Botschaften. Sie brauchen viel mehr als Kanäle, die auf sie zugeschnitten sind. Und das ist das, was mich fasziniert, was mich anspornt und das ist auch das, womit ich mich wirklich auch immer auseinandersetze. Wie kann ich möglichst nah an meiner Zielgruppe sein? Wie kann ich meine Zielgruppe wirklich gut kennenlernen, um einfach besser zu verstehen, was sie wirklich braucht? Es geht wirklich um diesen Mix zwischen dem, was ich als Unternehmen quasi im Employer Branding Bereich verwirklichen möchte und dem, was das Gegenüber auch tatsächlich braucht.
Das ist total spannend, auf dieser Schnittstelle zu arbeiten. Nach meinem Dafürhalten hat ja Employer Branding zwei ganz große Funktionen. Die eine, die sieht jeder sofort, das ist sozusagen, wie tritt der Arbeitgeber nach außen auf? Natürlich mit der Zielsetzung, neue Mitarbeitende zu attrahieren, zu begeistern, am Ende auch zu rekrutieren. Das, was viele auf den ersten Blick immer gar nicht so sehen, was aber vielleicht sogar der wichtigere Aspekt von Employer Branding ist, ist eigentlich die Innensicht. Also wie nehmen denn die vorhandenen Mitarbeitenden den Arbeitgeber wahr? Weil daraus natürlich eigentlich, wenn man es gut macht, auch die externe Sicht entstehen sollte. Was innen nicht vorhanden ist, macht wenig Sinn, ja, das nach außen zu erzählen, weil das relativ schnell als Lüge oder Falschaussage enttarnt wird heutzutage. Wie habt ihr bei EWB mit dem ganzen Thema Employer Branding angefangen? Oder wo seid ihr auch auf der Reise mit dem Themenfeld?
Wenn ich ein paar Jahre zurückblicke, dann war es tatsächlich so, dass auch wir uns in den Anfängen vor allem auf den Arbeitsmarkt konzentriert haben, sprich eben darauf, wie kommen wir am Arbeitsmarkt an, wie wollen wir dort ankommen, wie sollen wir uns als Arbeitgeberin positionieren. Ich muss aber auch sagen, das war zu jener Zeit, als zumindest in der Schweiz der Fachkräftemangel wirklich extrem zugespitzt war, gerade in diesem MINT-Bereich, der auch für uns hochrelevant ist. Und damals, muss ich ganz selbstkritisch sagen, ist die interne Verankerung des Employer Brandings tatsächlich ein bisschen auf der Strecke stehen geblieben. Damals waren die Karriereseite, die Stelleninserate, Social Media und halt die Klassiker im Fokus, die man von den Peers auch so kennt. Jetzt haben wir Employer Branding anders ausgerollt, und zwar ist es so, dass für uns das interne Employer Branding eigentlich einen größeren Stellenwert hat als das externe Employer Branding, weil wir sagen uns, erst wenn wir intern das glaubwürdig vermitteln, wofür wir stehen wollen, sind wir am Arbeitsmarkt überhaupt glaubwürdig. Und aktuell stehen wir an dem Punkt, dass wir unser Arbeitgeberversprechen überarbeitet haben. Das steht, das ist final abgenommen, das ist auch ausgerollt und intern kommuniziert. Und nun befassen wir mit einer extrem spannenden und auch herausfordernden Frage, das darf ich ruhig sagen, nämlich der Frage, wie gelingt es uns, dieses Arbeitgeberversprechen einzulösen? Weil wir wollen ja nicht ein Arbeitgeberversprechen, das irgendwo auf einer PowerPoint ganz hübsch aussieht und das irgendwo im Laufwerk landet und als Papiertiger dort vor sich hin vegetiert, sondern wir wollen das in den Alltag übersetzen mit Maßnahmen, mit konkreten, mit konkretem Tun. Und da stehen wir wirklich bei der Frage, wie kann uns das gelingen? Und da haben wir bereits erste Maßnahmen ergriffen, um genau diese Übersetzungsarbeit, sage ich mal, zu leisten.
Ja, cool. Auf die Maßnahmen kommen wir gleich mal zu sprechen. Aber vielleicht einmal noch einen Minischritt zurück, nämlich zu eurem Arbeitgeberversprechen an sich. Wofür soll die IWB stehen? Wofür steht ihr vielleicht auch schon?
Neues packen wir an, herzlich professionell. Das ist unser Arbeitgeberversprechen, und unser Anspruch war tatsächlich, dass wir in ein, zwei Sätzen sagen können, wofür wir stehen. Wenn man die ein, zwei Sätze auseinandernimmt, was stellt man fest? Man stellt fest, dass wir herzlich professionell sind. Das heißt, dass bei uns die Fachkompetenz und das Zwischenmenschliche wirklich Schulter an Schulter gehen. Uns ist wichtig, dass wir sorgfältig arbeiten, dass wir zuverlässig sind, dass sich die Kunden auf uns verlassen können, dass wir unsere Arbeit gut machen, dass wir gut Bescheid wissen. Aber mindestens genauso wichtig ist uns diese zwischenmenschliche Komponente, dass wir füreinander da sind, dass wir uns unterstützen, dass wir uns Zeit nehmen, um neue Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten und solche Dinge. Andererseits haben wir den anderen Aspekt, Neues mutig anpacken. Das ist sozusagen unser Ziel- und Sollbild, also etwas, was heute nicht vollends gegeben ist, etwas, worauf wir gemeinsam hinarbeiten, nämlich, dass wir eben mutiger werden, dass wir in der Veränderung wirklich auch eine Chance sehen, egal wie abgedroschen das auch klingen mag, dass wir uns wirklich sagen, ja, dass wir den Status quo hinterfragen und einfach offen sind, offener sind für neuere Dinge.
Wie habt ihr das entwickelt, die EVP? Meistens wird das ja mit Umfragen gemacht. Wir sind inzwischen bei Embrace, mit der Milch- und Zucker-Agency so weit, dass wir das sehr KI-basiert auch unterstützt machen, wodurch eine höhere Schnelligkeit und eine höhere Validität entsteht. Aber wie war bei euch der Prozess?
Wir haben uns sehr bewusst gegen die KI entschieden, wohl wissend, dass sie uns da und dort das Leben hätte einfacher machen können oder schneller, dass die Dinge schneller vonstatten gegangen wären. Aber es ist so, dass wir aus vergangenen mitarbeitenden Umfragen logischerweise schon wissen, dass das Zwischenmenschliche bei uns einen hohen Stellenwert hat. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt mit einer KI-Umfrage oder Lösung daherkommen, dann beißt sich das irgendwie mit diesem Zwischenmenschlichen, was uns sehr wichtig ist. Und darum haben wir uns entschieden, einerseits mit Fokusgruppen zu arbeiten, wirklich persönlich mit Fokusgruppen aus der Belegschaft. Das waren insgesamt 6 Fokusgruppen, die wir befragt haben zum Ist-Zustand. Also was macht uns aus? Was ist in euren Augen unsere Stärke? Andererseits haben wir aber auch mit dem Management-Team gesprochen, um dieses Sollbild zu definieren. Wohin sollen wir uns entwickeln? Und dann gab es aber auch noch andere Einflussgrößen, die ins Ganze eingeflossen sind. Das ist die Wettbewerbsanalyse. Das sind eben die Ergebnisse aus vergangenen Mitarbeitendenbefragungen, die ich erwähnt habe. Das ist aber auch die Unternehmensstrategie. Das sind aber auch die Werte, weil es uns wirklich ein Anliegen war, mit dem Arbeitgeberversprechen etwas zu schaffen, was anschlussfähig ist an alles, was schon vorhanden ist. Wir wollten nicht, dass die Mitarbeitenden verwirrt sind und vor lauter Strategien keine Strategie mehr sehen, dass sie sich fragen, ja, aber werde hier Unternehmensstrategie da, jetzt kommt ihr noch mit einem Arbeitgeberversprechen, ich komme gar nicht mehr nach. Darum war uns extrem wichtig, dass die Elemente anschlussfähig sind und dass sich alles zu einem großen Ganzen fügt.
Ja, absolut. Ich muss vielleicht eine Sache klarstellen, weil bei den Zuhörenden sonst ein falscher Eindruck entsteht. Wir propagieren gar nicht, das alles mit KI zu machen, sondern die Fokusgruppen und die direkten Gespräche, die führen wir auch mit den Menschen, aber die ganze Auswertung hinterher, die ist KI-basiert. Also, ne, ich stimme dir ja zu. Der Prozess ist ja schon Teil eigentlich des Employer Brandings, des internen Employer Brandings. Das heißt, wenn man die Mitarbeiter nicht persönlich abholt, dann haben die natürlich einen komischen Eindruck. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, kann man unglaublich Fahrt gewinnen und auch viel Zeit einsparen. Aber ich nicht weiter vertiefen wollte, es nur einmal klarstellen, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ja, das habt ihr jetzt gemacht. Jetzt steht ihr da und der nächste Schritt ist vermutlich, das wirklich in die Fläche zu bringen. Und dann auch die Frage, welche Maßnahmen, welche Kanäle sind eigentlich in diesen Zeiten relevant? Ich kenne mich jetzt mit der Schweiz nur, ja, ich kenne die Schweiz mehr vom Skifahren als vom Arbeitsmarkt, um das mal so zu sagen.
Auch gut.
Aber ich nehme an, ja, vielleicht sogar noch besser, aber ich nehme an, dass ihr ja eine ähnliche Situation wie in Deutschland habt. Du hast das eben schon angedeutet, vor 3 Jahren gab es den eklatanten Fachkräftemangel. Im Moment wirtschaftliche Lage, wahrscheinlich auch in der Schweiz, nicht total rosig. Das weiß ich gerade gar nicht. In Deutschland ist es aber ein bisschen schwierig seit 3 Jahren. Und vor dem Hintergrund hat man natürlich eine etwas andere Situation am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig glaube ich persönlich, dass sobald die Wirtschaftssituation sich wieder deutlich verbessert, haben wir sofort wieder eklatant die Demografieprobleme auf dem Tisch liegen, weil diese Demografieentwicklung im Hintergrund sich ja fortsetzt. Die merkt man nur gerade nicht so, weil die Arbeitsmärkte anders sind. Und deswegen ist das gerade eine spannende Zeit, darüber nachzudenken, wie man sozusagen die Transformation oder die Weiterentwicklung von der EVP hin in die konkreten Maßnahmen macht. Weil das ja abhängig vom Markt ist. In einem Markt, wo du jetzt verzweifelt nach Talenten suchen würdest, in breiter Masse, in allen Berufsprofilen, wird man anders agieren, als wenn man nur vereinzelt sucht. Weil vereinzelt in Spezialprofilen ist der Arbeitsmarkt ja nach wie vor eng. Zumindest hier. Wie ist es bei euch? Und wie denkst du darüber nach?
Ja, in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass Wenn man den öffentlichen Diskurs wahrnimmt, dann gewinnt man den Eindruck, dass der Fachkräftemangel gar kein Thema mehr ist. Und tatsächlich ist es so, dass es Studien gibt, die schwarz auf weiß belegen, dass es auch so ist. Also es ist nicht nur gefühlt so, sondern es ist auch tatsächlich so, wenn man ins Jahr 2020 zurückblickt, als wir die ersten Schritte im Employer Branding gegangen sind und die Zeit damals mit heute vergleicht, dann sind das wirklich zwei unterschiedliche Welten. Ich persönlich bin aber der Meinung und ein Fan davon, dass wir nach wie vor an den Fachkräftemangel glauben, einfach weil es ihn immer noch gibt, egal was Studien sagen. Warum gibt es den Fachkräftemangel? Wegen des demografischen Wandels. Auch das ist eine Tatsache. Er ist heute vielleicht nicht so ausgeprägt, wie er in ein paar Jahren sein wird. Aber Tatsache ist, dass dieser demografische Wandel auf uns zusteuert. Und ich persönlich finde, dass die Probleme von morgen oder die Entwicklungen von morgen unsere Probleme von heute sind. Im Idealfall versuchen wir sie schon heute zu lösen oder wir versuchen uns heute auf sie vorzubereiten, statt dann Hauruck-Aktionen, sagen wir in der Schweiz, also so Nacht- und Nebel-Aktionen zu veranstalten, wenn das Problem schon da ist. Dann ist es in den allermeisten Fällen zu spät und dann agiert man auch aus einer Position der Schwäche heraus. Die Gefahr, dass man in einer solchen Situation, wenn der demografische Wandel da ist, in Aktionismus verfällt und einfach irgendwas macht statt die richtigen Dinge, ist extrem groß. Und darum bin ich ein großer Fan davon, dass wir uns den Fachkräftemangel auch heute vergegenwärtigen, obwohl er in gewissen Berufsgruppen nicht so sehr ausgeprägt ist wie auch schon.
Ja, und was heißt das jetzt konkret für deine Arbeit im Employer Branding? EVP ist da, Werteversprechen, du hast es erklärt, macht Sinn. Aber was kommt jetzt? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was muss bis Ende des Jahres geschehen bei der EBB aus Employer Branding Perspektive?
Ja, nicht nur bis Ende des Jahres, sondern in den nächsten Jahren müssen wir das Arbeitgeberversprechen einlösen, um eben wirklich bereit zu sein, noch stärker zu sein, wenn der demografische Wandel prekärer wird, als er es heute ist. Employer Branding, wenn ich eins gelernt habe in all den Jahren, dann, dass Employer Branding extrem viel Durchhaltevermögen erfordert. Employer Branding, und das habe ich auch in der Weiterbildung gelernt und eingetrichtert bekommen, kann ich auch fast sagen, dass Employer Branding ein Marathon ist und kein Sprint. Und entsprechend müssen wir wirklich am Ball bleiben und mit konkreten, handfesten Maßnahmen dafür sorgen, dass das Arbeitgeberversprechen nicht nur auf der PowerPoint-Präsentation hübsch ausschaut, sondern dass das Arbeitgeberversprechen im Alltag sichtbar, spürbar, erlebbar ist. Von daher ist die Kulturarbeit in meinen Augen sehr wichtig, weil Employer Branding ist nun mal sehr eng verknüpft mit der Kultur, mit der Organisations-, Personal- und Führungskraftentwicklung und von daher müssen wir dort ansetzen.
Das würde ich absolut unterstreichen, was du gerade sagst. Und damit ist auch einhergehend, dass man natürlich mit den Mitarbeitenden spricht, aber du brauchst halt auch im Management absolutes Buy-in, absoluten Support, auch Verständnis für das Thema, weil natürlich von dort aus Kultur im besonderen Maße geprägt wird. Ja, einerseits aus der Geschäftsleitung, aber auch von den Führungskräften her. Das sind ja teilweise dann Dinge, wie man miteinander umgeht, wie man Mitarbeitende mit einbezieht in Entscheidungen oder eben auch nicht. Kommt ja immer drauf an, was für eine Kultur eigentlich vorhanden ist. Wie erlebst du das bei euch?
Uns ist es wichtig, dass wir die Leute mit einbeziehen und dass wir den Leuten auf die Art und Weise klar machen, dass wir alle eine gewisse Eigenverantwortung haben und die Eigenverantwortung auch wahrnehmen sollen. Wir sind nicht der Meinung und ich persönlich auch nicht, dass Kultur etwas ist, wofür nur HR zuständig ist, dass Kultur nur etwas ist, wofür die Führung zuständig ist. Wir alle sind für die Kultur zuständig und für sie mitverantwortlich. mit all dem, was wir im Alltag tun oder eben nicht tun, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie wir ein E-Mail beantworten, wenn uns jemand auf die Palme bringt, die Art und Weise, wie wir in schwierigen, aber auch in guten Situationen miteinander umgehen, all das ist Kultur. Und wir möchten den Mitarbeitenden und den Führungskräften klar machen, dass wir alle ein Teil davon sind und dass wir mit unserem Verhalten, mit unserer Haltung und mit unserer Denkhaltung die Kultur formen und dies eben entweder auf eine positive oder eine negative Art und Weise tun. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir es auf eine positive Art und Weise tun und erst noch im Sinne unseres Arbeitgeberversprechens.
Und was sind dann Maßnahmen, die ihr nutzt, um entsprechend die Kultur ja, mitzugestalten in der Richtung, wie sie sein sollte?
Da blicke ich virtuell sozusagen auch zu den anderen Teams innerhalb von HR rüber, eben Teams, die für die Führungskräfteentwicklung oder Personalentwicklung zuständig sind, die beispielsweise gerade dabei sind, die ganzen Jahresgespräche zu überarbeiten. Wie sollen die Jahresgespräche künftig aussehen? Soll es einfach nur noch ein Jahresgespräch geben, so wie das bis jetzt der Fall war? Oder sollen wir dieses Konstrukt ein bisschen aufbrechen, sodass auch das Jahr hindurch Check-in, Check-outs möglich sind, wo man ein bisschen den Puls fühlen kann und mit der Führungskraft ins Gespräch gehen kann, um zu schauen, sind wir noch auf der Zielgerade, müssen wir die Ziele justieren, wenn ja, wie, warum nicht, warum schon, etc. Das ist beispielsweise etwas, woran wir arbeiten. Wenn ich hingegen wieder in meinen Garten zurückkomme sozusagen, was tun wir, um das Arbeitgeberversprechen einzulösen intern? Wir haben uns gesagt, wir haben jetzt dieses Arbeitgeberversprechen und wir möchten den Führungskräften wirklich einen One-Pager an die Hand geben. Und der One-Pager, der soll sie mit konkreten Beispielen inspirieren, das Arbeitgeberversprechen im Alltag einzulösen. Und da sind dann Beispiele drauf, wie wenn eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter bei dir anfängt, schreibt ihr doch das Geburtsdatum in die Agenda rein, um dieser Person dann rechtzeitig gratulieren zu können, denn das ist herzlich professionell. Und dann gibt es ganz viele weitere Beispiele, eben die da auf das Arbeitgeberversprechen einzahlen und die wirklich dazu dienen sollen, die Führungskräfte zu inspirieren, einfach damit sie das Versprechen einlösen und das vorleben, was wir uns auf die Fahne schreiben. Und natürlich kann man sagen, dass manche dieser Beispiele vielleicht wie selbstverständlich sind, aber im Leben ist es doch oftmals so, dass gerade die Dinge, die selbstverständlich sind, dass die Dinge, die doch glasklar sind, irgendwie unterschätzt werden oder vergessen gehen. Und darum setzen wir mit diesem One-Pager dort an und holen so die Führungskräfte ab. Das ist eins von mehreren Beispielen.
Finde ich super, vermeintliche Kleinigkeiten, die am Ende aber Großes bewirken können, ne? Wenn alle sich dran halten.
Richtig, und Kleinigkeiten, die, wenn man sie zusammenzählt, dann trotzdem einen Berg ergeben. Von daher sind sie wirklich nicht zu unterschätzen.
Absolut, würde ich auch sehen. Du, angesichts der Zeit kommt jetzt schon meine letzte Frage für heute. Bish Derby. Habe ich das richtig ausgesprochen? Steht auf eurer Karriereseite unter Wir suchen Verstärkung. Und ich frage mich die ganze Zeit, was heißt das? Bish Derby? Heißt das, bist du dabei?
Richtig. Ach, das okay. Ist Baseldeutsch, baseldeutscher Dialekt. Wir sind in Basel sehr verwurzelt, da kennt man uns. Das ist unsere DNA, unsere Herkunft. Und das Bish Derby, ich kann es übrigens auch nicht richtig aussprechen, weil ich keine Baslerin bin. Genau, richtig. Aber das ist so die direkte Ansprache, die sich wirklich durch die ganze Candidate Experience und darüber hinaus durchzieht.
Absolut sinnvoll, wenn man so lokal agiert, wie ihr das tut. Du, ganz herzlichen Dank, dass du dir 30 Minuten Zeit für Amtlich vorangenommen hast. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir und euch mit dem Employer Branding weiterhin ganz viel Erfolg beim Marathonlaufen.
Vielen Dank, auch wenn der Ausdauersport, der wahre Ausdauersport nicht so das meine ist, diese Art von Ausdauer genieße ich dann sehr, von daher nehme ich die guten Wünsche sehr gerne entgegen. Vielen Dank auch dir für die Zeit, hat sehr Spaß gemacht.